eine brillante Unterhaltung zu viert. Der erste Satz aus dem Streichquartett in G-Dur von Joseph Haydn war das, vorgetragen vom Emerson String Quartet.
Kulturradio vom RBB. Tagesthema.
Die Sprache der Musik ist ja international bestens verständlich. Da braucht niemand neue Vokabeln zu pauken, wenn er ein Konzert mit klassischer Musik in Spanien oder in China besuchen will. Ganz anders, wenn er in diesen Ländern mit den dortigen Menschen ins Gespräch kommen möchte. Da wären natürlich gute Sprachkenntnisse unentbehrlich, auch im Urlaub. Morgen beginnt ja die internationale Touristikbörse in Berlin und da werden die Besucher natürlich in verschiedene Länder gelockt. Aber wie ist es mit der Sprache des jeweiligen Landes? Lernen Sie diese noch schnell, bevor Sie Ihren Urlaub, sagen wir mal, in Spanien, China oder Portugal verbringen? Wie schnell kann man eine Fremdsprache lernen? Welche Methode verspricht den besten Erfolg? Darüber wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Rufen Sie an und erzählen Sie uns bitte von Ihren eigenen Erfahrungen. Unsere Telefonnummer in Berlin 30 20 00 40. Im Studio begrüße ich Jochen Plickert. Er ist Sprachlernexperte und arbeitet als Dozent für Didaktik der romanischen Sprachen an der Humboldt-Universität Berlin. Herr Plickert, soviel ich weiß, beherrschen Sie mindestens 5 Sprachen: Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Polnisch. Und jetzt frage ich mich, also Englisch und die 3 romanischen, sehr miteinander verwandten Sprachen, das verstehe ich noch. Aber Polnisch, wie kommt das?
Polnisch habe ich gelernt, als ich nach dem Abitur für ein Jahr in Polen war, etwas mehr als ein Jahr damals. Ich habe dort meinen Zivildienst gemacht und dort in einem Haus gelebt, in dem ausschließlich Polnisch gesprochen wurde. Das war am Anfang sehr hart, aber hat sich dann im Nachhinein als großes Glück herausgestellt, denn ich war gezwungen, tatsächlich auf Polnisch die ganze Zeit zu kommunizieren und habe dadurch mehr gelernt als vielleicht andere, die auch Kontakt mit deutschsprachigen oder englischsprachigen Menschen hatten in ihrer Zeit in Polen.
Die beste Methode, könnte man sagen.
Ja, das hat sich gut bewährt für mich.
Wie kamen Sie aber überhaupt dazu, Fremdsprachen zu lernen? Aus welchem Bedürfnis heraus entstand das?
Das war ein Interesse, was bei mir schon immer vorhanden war. Schon in der Schule habe ich mich sehr gerne mit Fremdsprachen beschäftigt. Latein habe ich auch gelernt in der Schule. Englisch und Französisch waren dabei. Und dann hatte ich Kontakt auch noch privat nach Spanien und hatte dann Lust, nach dem Abitur mich mit Sprachen zu beschäftigen. Dann kam erstmal, wie gesagt, diese Zeit in Polen und anschließend bin ich dann nach Spanien gefahren, habe dort vor Ort einen Sprachkurs gemacht und für mich selber auch weitergelernt und dann anschließend in Freiburg Romanistik studiert mit den Schwerpunkten Spanisch und Französisch.
Und welche Methode würden Sie jetzt allen anderen Menschen empfehlen, die auch Fremdsprachen lernen möchten, immer vor Ort zu sein?
Also wenn man die Gelegenheit hat, vor Ort zu sein, dann ist das sicher immer zu empfehlen. Das ist nun nicht immer möglich und viele wollen ja auch, wie Sie es schon angedeutet haben in der Anmoderation, sich gerne auf den Urlaub, auf einen Urlaub zum Beispiel vorbereiten und suchen dann nach Möglichkeiten, natürlich auch hier vor Ort, beispielsweise in Berlin, die Sprache zu lernen.
Wie schnell kann man eine Fremdsprache lernen? Diskutieren Sie mit, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Rufen Sie an in Berlin 30 20 00 40, 30 20 00 40. Und auf den AB hat uns diese Dame Folgendes erzählt.
Ich wollte erzählen, im Mai 2004 habe ich mich auf den Camino Francés, den klassischen Jakobsweg durch Spanien begeben und habe gedacht, es kann ja nicht schaden, ein bisschen Spanisch zu können, weil ich nur Französisch, ein bisschen Italienisch konnte und habe im Februar und März mit einem Sprachbuch und CD täglich ganz früh morgens eine halbe Stunde angefangen zu lernen, die Grundlagen, Zahlen, Uhrzeiten, Himmelsrichtungen und so weiter. Und als ich dann unterwegs war, habe ich festgestellt, das war unheimlich gut. Ich konnte jeden Bauern am Wegesrand fragen, wo es lang geht, habe ihn auch verstanden, was er mir geantwortet hat. Und die höchste Weihe kam dann, als mich ein anderer Pilger ansprach, wie lange ich denn Spanisch gelernt hätte. Und ich es ihm erzählte und der daraufhin sagte, das gibt's ja nicht. Du verstehst so gut. Ich gehe seit 2 Jahren zur Volkshochschule und verstehe nichts.
Soweit unsere Hörerin, Frau Rosenberger. Jochen Blickert, unser Studiogast, Sprachlernexperte und Dozent an der Humboldt-Universität Berlin. Was sagen Sie zu dieser Methode? Täglich eine halbe Stunde Spanisch, bringt das Erfolg bei jedem?
Die Sache ist die, dass man eigentlich nie sagen kann, diese oder jene Methode bringt bei jedem Erfolg. Ja, wir haben jetzt hier ein schönes Beispiel dafür, wie aus einer intrinsischen Motivation heraus dieses Bedürfnis entstanden ist, die Sprache zu lernen. Und die Grundlagen, die hier selber erworben wurden im Selbststudium, konnten dann vor Ort mit den Menschen direkt eingesetzt werden. Und das gibt ja dann auch so eine positive Rückkopplung. Also man hat erste Erfolge, man bekommt dann noch mehr Motivation, weiter zu lernen. Die ersten Lerneindrücke werden auch positiv bestätigt. Das heißt, man macht die Erfahrung, das funktioniert da tatsächlich, was ich da gelernt habe. Und ich kann adäquat reagieren, wenn mich jemand anspricht und so weiter. Das sind ganz tolle Erfolgserlebnisse. Die hat man tatsächlich in der Regel dann nur vor Ort oder wenn man hier in Deutschland auch mit Menschen aus den Ländern spricht. Wichtig ist für alle, dass man irgendwann mal diese positive Motivationsspirale überhaupt in Gang setzt.
Gleichzeitig hat die Hörerin die Volkshochschule genannt, das, naja, sagen wir mal, bedenkliches Beispiel. Das heißt, wird da anders vielleicht auch verkehrt unterrichtet?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. An den Volkshochschulen sind sehr qualifizierte Lehrkräfte, meistens auch Muttersprachlerinnen und Muttersprachler. Wir wissen ja nicht, wie diese Person, welche Motivation diese Person hatte. Wenn wir zwei Fälle vergleichen, können wir nie sagen, das war jetzt die bessere und das die schlechtere Methode. Vielleicht wäre der Volkshochschulkurs bei Frau Rosenberger auch auf sehr fruchtbaren Boden gefallen und wir hätten jetzt da eine Erfolgsgeschichte mit einer Volkshochschule.
Ja, was mir so vorschwebt, dass man vielleicht zu früh mit Grammatik anfängt und solchen Sachen und das schreckt so manchen davon ab, das dann zu intensivieren.
Ich denke ja, also ein Problem, was wir zum Beispiel aus dem schulischen Französischunterricht kennen, ist, dass zu sehr doch auf die Grammatik geachtet wird und diese Erfolgserlebnisse, wie wir sie eben auch gehört haben, eben ausbleiben und sich die Schüler natürlich irgendwann fragen, ja, was mache ich hier eigentlich? Ja, so ein kompliziertes Regelwerk zu lernen und ich sehe eigentlich nie die Anwendung. Viele Hörerinnen und Hörer haben diese Erfahrung vielleicht selber in der Schule gemacht. Heute hat sich da viel geändert, muss man sagen. Es hat ja auch ein Generationenwechsel in den Schulen stattgefunden und es sind neue Methoden jetzt auch in die Schulen gekommen und da wird doch von Anfang an viel mehr Wert auch auf das Sprechen gelegt.
Und also einfach losquatschen und so.
Zum Beispiel, warum nicht?
Lieder singen
und Lieder
so weiter.
Singen.
Wie schnell kann man eine Fremdsprache lernen? Henrik Brandt ruft uns an aus Berlin-Tiergarten. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ich grüße Sie auch ganz herzlich.
Schön, so, welche Sprachen beherrschen Sie und wie haben Sie die gelernt?
Also, ich beherrsche Deutsch als gebürtiger Deutscher.
Na gut,
aber
das ist akzeptiert.
Meine Mutter hat sich dann nach Frankreich verheiratet und ich musste dann in einem Jahr, ich war 9 Jahre alt, musste ich Französisch lernen, um zu vermeiden, dass man mich auf der Straße von wegen noch wegen Ressentiments gegen die Deutschen verprügelte. Mhm. Das war eine Causa. Das heißt aber auch, ich bekam Nachhilfestunden bei einer Elsässerin, also meine Professorin damals in der Volksschule, die noch als Deutsche aufgewachsen war. Und die zog plötzlich ein Wilhelm Busch-Album hervor. Das war zweisprachig, Deutsch und Französisch. Und ich habe mit diesem Wilhelm Busch-Buch damals in Deutschland lesen gelernt. So, das war schon mal eine Sache, etwas Bekanntes. Aber jetzt kommt der Clou. Ich habe dann Jahrzehnte später bin ich nach Italien gegangen und habe mein Französisch als Basis benutzt, um diese romanische Sprache auch zu lernen. Erstmal von wegen der Melodik und zweitens, dann kam nämlich dieser Wilhelm Busch-Effekt ganz neu heraus, indem ich mit der Mickey Maus weitergelernt habe. Warum Mickey Maus? Ich sage Ihnen das ganz einfach. 7 Millionen Italiener sind heute noch Analphabeten. Und die Mickey Maus in Italien hat Autoren für ihre Geschichten gehabt, wie Umberto Eco und Fellini und so weiter. Das heißt, ihre Texte waren grammatisch perfekt und dadurch konnte man auch eben die Zeichnungen dazu nutzen. Natürlich fehlte dann noch die Melodik, aber die kam man jeden Tag auf der Straße. Mhm. Ja, und ich lebe weiterhin in Berlin mit meinen 3 Sprachen täglich zusammen. folge auch, was sehr wichtig für einen Europäer ist, die politische Ziele der jeweiligen Nationen und auch, was sonst in der Gesellschaft passiert.
Kann man besser nachvollziehen. Henrik Brandt, ganz herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Grazie, mille grazie, sage ich mal, weil wir Italienisch so gerne sprechen. Mickey Maus und Wilhelm Busch. Jochen Blickert, ist das der richtige Weg? Literatur, viel lesen vor allem.
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Und auch das hat sich inzwischen schon in die Schulen durchgesetzt. Es wird auch in den Schulen inzwischen nicht mehr nur, sagen wir mal, Balzac und Flaubert gelesen im Französischunterricht, sondern da haben neue Textsorten Einzug gehalten, Italienischunterricht genauso. Also beispielsweise die Graphic Novel, das sind eigentlich Comics auf den ersten Blick, aber das sind literarische Texte mit hohem Anspruch, zum Teil auch mit ernsten Themen. Und das kann die Motivation natürlich ganz erheblich steigern im Vergleich zu klassischen Lehrbuchtexten, wo man vielleicht nur Alltagssituationen vorfindet.
Filme, Radio hören, Zeitungen lesen, ist es genau der gleiche Effekt?
Natürlich, also alles, was uns den sprachlichen Input verschafft, ist gut. Wir verarbeiten ja Sprache die ganze Zeit, wenn wir lesen, wenn wir hören, wenn wir einen Film sehen. Viele Hörerinnen und Hörer haben bestimmt auch ihre Englischkenntnisse schon verbessert, indem sie amerikanische Serien sich angeschaut haben, vielleicht im englischen Original und dann mit deutschem oder vielleicht sogar mit englischem Untertitel zum Mitlesen sozusagen. Mhm. Da haben wir heute ja auch ganz andere Möglichkeiten, ganz anderen Zugang zu den Inhalten. Das war früher wesentlich komplizierter und heute haben wir das alles einen Mausklick entfernt zur Verfügung.
Wie schnell kann man eine Fremdsprache lernen? Regina Gröning ruft uns an aus Berlin-Reinickendorf. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Na, dann fange ich mal mit der anderen Fremdsprache an, war bei mir die werten Teilnehmer, die da haben wir ja schon was weggenommen, also so geht das ja nicht, ne?
Okay, nee, also Berlinerisch.
für unsere süddeutschen Gäste habe ich das jetzt verborgen, ja. Und die vielen Schwaben in Berlin, die haben das jetzt nicht verstanden.
Ja, vielleicht auch. Aber die anderen Sprachen.
Ich habe praktisch aus jedem Urlaubsland, in dem ich mal war, meinen Fremdsprachenführer aufgehoben, die mir gute Dienste geleistet haben, habe ich ein schönes Andenken damit. Und ich, also da findet man ja, ohne dass man es richtig von Grund auf lernt, hilfreich ist und kann dann nicht nur una cerveza bestellen, sondern auch sagen, una averia del freno de mano.
Ja, da freuen sich die
anderen. Ihr Gast weiß das doch aber.
Ja, ja, das verstehen wir.
Sie hatten ein Problem mit der Handbremse.
Die Handbremse in Spanien war kaputt, in gebirgiger Gegend. Ja, und das Zweite hat ihr Gast, der in Italien war, schon gesagt, ich habe auch aus jedem Land einen Comic. Und die Kombination von Bild, Zeichnung und Sprache, da kann man auf leichte und amüsante Art was lernen. Ja, das ist sehr schön. Und zum Beispiel Achum und Tischu. Und man hat dann das Bild von der niesenden Person dazu. Ja. Und mein Jahr, das ich in Frankreich abgeleistet habe, wo die Leute alle viel schneller sprachen als mein Französischlehrer, bin ich jede Woche ins Kino gegangen, denn in meinem Zimmerchen hatte ich ja keinen Fernseher. Egal, was für ein Film kam, ich bin ins Kino gegangen, habe ihn gesehen und man versteht eben schon halb durch die belebten Bilder und hört die Sprache dazu. Das hat geholfen.
Regina Gröning, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Ja, diese Kombination Bild und Sprache, vielleicht auch Klang, also das kommt auch noch dazu. Jochen Blickert, Sie würden sagen, das ist die Methode schlechthin?
Wie gesagt, die Methode schlechthin gibt es, glaube ich, nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn man möglichst viele Sinneskanäle immer mit einbezieht beim Sprachenlernen. Und es macht ja auch sehr viel Spaß, wenn man etwas sieht, wenn man etwas hört, wenn man die Sprache also nicht nur jetzt gedruckt vor sich sieht und als relativ trockenen Lerngegenstand wahrnimmt. Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar hat Herr Brandt vorhin erwähnt, dass ihm Italienisch sehr viel leichter gefallen sei, weil er eben vorher schon sehr gut Französisch gelernt hat. Und das ist ja ein Aspekt des Sprachenlernens, den man auch oft vergisst. Die europäischen Sprachen, also die westeuropäischen jetzt in dem Fall, die romanischen Sprachen, sind sehr eng verwandt untereinander. Und natürlich ist es viel leichter, wenn ich schon mal eine Sprache gelernt habe, dann noch eine zweite oder eine dritte zu lernen.
Oder Latein, ne? Gelernt habe zum Beispiel.
Oder wenn man Latein gelernt hat in der Schule, wobei da die Ähnlichkeiten nicht immer so offensichtlich sind. Also ich würde sagen, besonders zwischen Italienisch und Spanisch funktioniert das sehr gut. Zwischen Spanisch und Portugiesisch funktioniert es ebenfalls sehr gut. Da können Sie sogar rezeptiv, also was das Lesen und das Hören angeht, vor allem das Lesen, können Sie in sehr kurzer Zeit auf ein ganz passables Mittelstufenniveau kommen.
Wobei das manchmal unheimlich verwirrend ist. Also wenn man Italienisch und Spanisch sprechen möchte und so, dann sind so viele Wörter, die sehr ähnlich sind. Es gibt viele elektronische Hilfen, mit denen man auch zum Erfolg gelangen kann. Apps, sage ich da nun mal. Was halten Sie davon?
Im Prinzip finde ich alles, was die Menschen dazu bringt, sich mit Fremdsprachen zu beschäftigen, finde ich gut, finde ich eine positive Entwicklung. Viele Apps haben auch sinnvolle Funktionen. Zum Beispiel kann man das Wiederholen von sprachlichen Inhalten sehr gut effizienter machen mit Apps. Auf der anderen Seite werden da manchmal auch Versprechungen gemacht in der Werbung, die aus meiner Sicht, glaube ich, nicht so ganz zu halten sind. Also wenn man dann liest, lerne Spanisch in 3 Wochen und das Ganze soll dann auch nur 10 Minuten pro Tag dauern. Vielleicht.
Charlatan sind doch etliche unterwegs.
So weit würde ich nicht gehen, aber vielleicht muss man da seine Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Die Frage lautet ja auch, was heißt es denn, Französisch oder Spanisch zu können? Ja? Wir haben in Europa ein Dokument, das heißt gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen. Und dort wurden 2001, hat man versucht, also für ganz Europa, die Niveaustufen festzulegen. Die werden unterteilt in 3 Stufen, A bis C, und die jeweils nochmal unterteilt in 2 Stufen, sodass wir dann insgesamt 6 haben, A1 bis C2. Und ja, das stimmt. Wahrscheinlich kann ich sogar mit einer App in 1-2 Monaten auf das Niveau A1 oder vielleicht sogar A2 kommen, je nachdem, wie meine Voraussetzungen sind. Aber heißt das dann, dass ich Spanisch kann?
Fragezeichen. Aber Herr Hornblicke, Sie sprechen 5 Sprachen. Wie trainieren Sie das, damit Sie fit bleiben, also in jeder Sprache und nichts verwechseln, nichts vermischen?
Ich selbst mache das phasenweise. Also ich habe Phasen, in denen ich zum Beispiel sehr viel Französisch lese. Gerade bin ich wieder beim Französischen und also täglich etwas lese oder etwas höre oder einen Film mir ansehe und mir auch sehr viel Wortschatz dann notiere, Redewendungen, die ich noch nicht kannte oder mal kannte und wieder vergessen habe, mir notiere. Also beim Sprachenlernen ist es sehr wichtig, dass man dranbleibt. Wenn man langfristig den Anspruch hat, tatsächlich auf ein gutes oder sehr gutes Niveau zu kommen, dann ist das sicher nicht getan in wenigen Monaten.
Gedächtnisarbeit schlechthin. Aber warum ist das Erlernen von Fremdsprachen für das Gehirn sehr gut? Also wenn man jetzt zum Beispiel Chinesisch noch dazu nehmen möchte oder Japanisch, was bewirkt das da in unserem Gehirn?
Da müssten Sie einen Neurologen fragen.
Also Sie sind es nicht. Okay,
ich
dachte, Sie sind sich auch damit beschäftigt.
Aber in jedem Fall ist es natürlich passiert neurologisch sehr viel, neuropsychologisch, sowohl auf der kognitiven Ebene als auch auf der emotionalen Ebene, auf der affektiven Ebene. Und wie Sie vorhin im Vorgespräch angesprochen haben, es ist ja auch ein persönlichkeitsbildender Faktor dabei. Wenn man sich also traut, etwas in einer Fremdsprache zu sagen, auf Menschen zuzugehen, das ist ja auch ein Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist.
Wie schnell kann man eine Fremdsprache lernen? Das war heute unsere Frage im Tagesthema hier im Kulturradio vom RBB. Vielen, vielen Dank für diese Diskussion und vielen Dank an unseren Studiogast Jochen Plickert, Sprachlernexperte und Dozent für Didaktik der romanischen Sprachen an der Humboldt-Universität Berlin.